Israel ist jetzt im Grenzgebiet zum verheißenen Land. Wir haben letztes Mal gesehen, wie Miriam und der Aaron verstorben sind. Also die letzten der alten Generation, die wegen ihren Unglauben nicht in das verheißene Land hineingehen konnten, die sind jetzt am Aussterben, so wie Gott es vorausgesagt hat. Und die neue Generation marschiert jetzt Richtung verheißenes Land, um das verheißene Land einzunehmen. Und Feinde stellen sich jetzt in den Weg. Wie immer, wenn wir vorangehen für Gott. Wie immer, wenn wir Land einnehmen wollen für ihn, wird es Widerstände geben. Und Epheser 6 sagt uns, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte in der Himmelswelt, gegen geistliche Mächte. Und da müssen wir uns bewusst sein, dass es diesen geistlichen Kampf gibt. Gerade jetzt, wo wir diese Woche beginnen mit dieser Evangelisation für eine Woche lang. Wir dürfen nicht naiv sein, wir müssen damit rechnen, dass wir angegriffen werden. Und deswegen, wenn emotionale Angriffe kommen oder Angriffe im Denken oder Zweifeln oder Versuchungen, wenn der Feind versucht zu entzweien, dann fangt nicht an, den Ehemann oder die Ehefrau oder den Kollegen, wen immer, zu attackieren. Sondern seid euch dem bewusst, es ist ein Angriff. Und sagt, hey, komm Schatz, es ist ein Angriff, lass uns miteinander beten. Kommt zusammen und betet und ihr werdet euch wundern, was für eine Einheit und was für einen Frieden der Herr bringen wird. Tatsache ist, wir sind auf der Siegerseite. Und der Herr ist unser Schutz. Also Widerstand jetzt gegen das Volk, das ins verheißene Land zieht. Im Kapitel 21, Vers 1. Und als die Kanaaniter, der König von Arad, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel den Weg nach Atarim kam, und er kämpfte gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Also einige vom Volk wurden gefangen genommen. Vers 2. Da legte Israel dem Herrn gegenüber ein Gelübde ab und sagte, wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, dann werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Und der Herr hörte die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand. Und es belegte sie und ihre Städte mit dem Bann. Und man gab dem Ort den Namen Horma, das heißt so viel wie Bann oder Vernichtung. Oder auch geweihte Sache. Das mit einem Bann belegen könnte man auch übersetzen als dem Herrn heiligen, dem Herrn weihen. Wenn das Volk Israel dem Herrn Dinge geweiht hat, geheiligt hat, beiseite gesetzt hat für ihn, ausgesondert hat für ihn, dann haben sie auch dieses Wort verwendet. Und dann haben sie normalerweise materielle Dinge zerstört, sodass sie die nicht mehr länger gebrauchen konnten. Das war für den Herrn. Brandopfer zum Beispiel, ne? Das ist das Opfer, was ganz verzehrt wurde. Das ist bildlich für unsere Hingabe, für ganze Hingabe. Wurde ganz verzehrt. Viele Menschen haben ein Problem mit diesen Stellen. Gerade jetzt in diesen Tagen fragen die Menschen, ja, kann denn Krieg je gerechtfertigt sein? Krieg ist immer furchtbar. Oder wie kann Gott Gefallen dran haben, hier ein ganzes Volk zu vernichten, eine ganze Gesellschaft, eine ganze Kultur auszulöschen? Menschen fragen, ist es dasselbe Gott, der sich im Neuen Testament offenbart? Und unsere Antwort ist, ja, absolut, er ist absolut dasselbe. Er offenbart sich im Alten Testament als der Gott, der barmherzig ist und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Barmherzigkeit und Treue. Aber er ist auch ein gerechter Richter und das sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament. Wir haben es im Matthäusevangelium vor nicht allzu langer Zeit im Kapitel 25 studiert, dass eines Tages Jesus alle Menschen versammeln wird und sie dann trennen wird, voneinander scheiden wird. Und er wird zu den einen sagen, kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich. Aber zu den anderen wird er sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also ja, Gott ist ein liebender Gott und ein barmherziger Gott, aber Gott ist auch gerecht. Gott wird Sünde richten. Und wir sind gesegnet in Jesus, weil unsere Sünden in ihm gerichtet worden sind. Aber Gott wird Sünde richten. Und Gott richtet hier die Kanaaniter, diese Völker, diese perversen Völker, muss man sagen, die in diesem Land Kanaan gelebt haben, und er richtet sie durch sein Volk Israel. Und Gott war dabei mehr als geduldig und barmherzig. Im 1. Mose 15 haben wir dieses Gespräch zwischen Gott und Abraham. Die Stelle, wo Gott dem Abraham das Land verheißt. Aber er sagt, ich kann es dir nicht gleich geben, muss noch 400 Jahre lang warten. Und der Grund ist, dass die Schuld dieser Nationen, die dort wohnen, noch nicht voll ist. 400 Jahre. Leute, das ist Geduld. Das ist Barmherzigkeit. 400 Jahre lang hat Gott zugesehen. Und diese kanaanitische Gesellschaft, die war krank. Die war pervers, die war todkrank. Im 3. Mose 18 haben wir auch schon studiert. Da sagt Gott zu seinem Volk, dass sie sich reinhalten sollen und dass sie die Ehe ehren sollen. Und er spricht zu seinem Volk über all diese Dinge, die sie nicht tun sollen. Dass sie nicht Unzucht treiben sollen, die Kinder mit den Eltern oder die Geschwister untereinander. Keine Inzucht, auch kein Ehebruch, keine homosexuellen Praktiken, nicht Sex mit Tieren haben sollen. All diese Perversionen, das ist ein Gräuel dem Herrn. Aber das war genau das, was diese Kanaaniter getan haben. Die hatten Tempelprostituierte. Diese Perversitäten waren Teil der Anbetung ihrer perversen Götter. 3. Mose 18, Vers 24 sagt, der Herr seinem Volk macht euch nicht unrein durch all dieses. Denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe. All diese perversen Dinge. 5. Mose, auch Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Entschuldigung, trockenen Hals. 5. Mose 18, da sagt der Herr, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräuel dieser Nationen gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt, denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten, denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Also nicht nur waren diese Nationen pervers im moralischen Sinn, sondern sie waren auch verwickelt in Okkultismus. Und sind so weit gegangen, dass sie ihre Kinder geopfert haben, diesen kranken Göttern oder Götzen besser gesagt. Ich habe so ein Mischwort. Ich wollte Götzen sagen und habe an Götter gedacht und habe irgendwas dazwischen gesagt. Aber diese perversen Götzen, denen haben sie sogar Kinder geopfert. Die haben ihnen Wohlstand und Fruchtbarkeit dafür versprochen. Ja, um Schutz und Segen für ihr Haus zu bekommen, haben sie Kinder geopfert, ihre eigenen Kinder, und haben die im Fundament des Hauses begraben. Wir wissen das heute von archäologischen Funden aus diesen Gebieten. Es war eine kranke, eine perverse Gesellschaft, eine sterbende Kultur. Und Gott war ganz sicher gerecht, sie zu richten für diese Dinge. Und außerdem, niemand, der so lebt, kann lange überleben. Das war eine sterbende Kultur. Die Menschen, die haben ihren Lüsten freien Lauf gelassen, haben vergewaltigt und Sexorgien getrieben, mit Tieren teilweise und Homosexualität, alle Perversitäten, die wir uns vorstellen können, haben gemordet. Keine Gesellschaft kann überleben, die so pervers ist, so korrupt ist. Und die hätten sowieso nicht lange überlebt, die wären sowieso gestorben. Der Lohn der Sünde, Konsequenz der Sünde, ist der Tod, sagt uns die Bibel. Und in einem gewissen Sinn sehen wir in diesem Bericht auch die Barmherzigkeit Gottes. Es ist wie ein Tierarzt, der einen todkranken Hund einschläfert, um ihn von seinen Leiden zu erlösen. Von dem er weiß, er wird sowieso sterben. Das ist, was Gott hier tut. So hat Gott diesen natürlichen Prozess einfach nur beschleunigt, anstatt sie einem langsamen und sicheren Tod sterben zu lassen. Also Barmherzigkeit Gottes, die wir sehen, sogar in diesem Gericht gegenüber diesen perversen Menschen. Aber auch um sein Volk zu beschützen, damit sie nicht angesteckt werden von dieser Unmoral und vor diesen furchtbaren Dingen. Ein Arzt entfernt auch ein Krebsgeschwür, sodass nicht der ganze Körper verseucht wird und abstirbt und kaputt wird. Also auch um sein Volk zu beschützen. Und wir sehen auch immer wieder in der Bibel, auch im Alten Testament, dass diese Kananäer oder einzelne Menschen, die zu den Kananäern gehört haben, dass die umgekehrt sind und sich Gott und seinem Volk angeschlossen haben. Und die hat Gott verschont. Ich denke zum Beispiel an die Rahab, diese Hure in Jericho. War dann sogar im Stammbaum von Jesus. Also ist Gott barmherzig und gnädig und liebevoll? Ja, absolut. Ist Gott gerecht und heilig? Ja, auch absolut. Deswegen wird er Sünde richten. Wir haben ein weiteres Problem. Und ich glaube, das ist dieser verdrehte Sinn von Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Total verkehrt. Wann töten richtig und falsches? Menschen sagen, es ist falsch, die Wale oder die Robben zu töten. Aber dann ist es okay, die ungeborenen Menschen umzubringen. Und wir sind gnädiger den Unschuldigen, den Mördern gegenüber und den Verbrechern als unschuldigen, wehrlosen kleinen Kindern. Die Bibel hingegen, die verdammt Mord, aber nicht Strafe. Und in bestimmten Fällen sogar nicht die Todesstrafe für Kriminelle. Aber wir haben heute alles irgendwie so verdreht in unserem Denken. Und ich denke, ein Grund, warum es so ist, ist, weil unsere Kultur immer mehr der Kultur von Kanaan ähnlich wird. Wenn wir uns umschauen, ich meine, heute werden all diese perversen sexuellen Praktiken als normal erklärt. Homosexualität ist jetzt der Ehe gleichgestellt. Und sogar in unserer Grünstädter Zeitung, die da kommt, Ehebruch, werden Werbung von Seitensprungagenturen, Pornografie, solchen Schrott. Kindermord ist legal. 300.000 Abtreibungen pro Jahr in diesem Land. Okkultismus sehen wir, Esoterikwelle boomt, Götzendienst. Und wir sehen, wie sich unsere Kultur, unsere westliche Kultur, die sich zumindest teilweise auf christlichem Fundament befindet, auf christlichem Fundament errichtet wurde, wie es mit der bergab geht. Je mehr wir uns von Gottes Wort entfernen und von ihm, desto mehr wird es mit unserer Kultur bergab gehen, desto korrupter und perverser wird es werden. Und ich persönlich glaube, wir befinden uns in so einer Gnadenzeit, wie die Kananiter damals. In so einer Zeit, wo Gott noch nicht richtet, wo er noch barmherzig ist. Aber ich glaube, auch wenn wir nicht umkehren als Nationen, als Kulturen, uns erneut hinwenden zum lebendigen Gott der Bibel, der uns geschaffen hat und es eine neue Reformation gibt, eine neue Ausrichtung auf seine Wahrheit, sein Wort, auf ihn, dass er uns sagen darf, was richtig ist und was falsch ist und wir uns danach halten, auch als Nationen, als Staaten, ich glaube, dann werden auch wir aussterben. Oder unsere Kultur zumindest aussterben und wird sich selbst umbringen. Weil wie gesagt, Sünde trägt den Keim des Todes in sich. Und vielleicht, es mag ein Tag kommen, an dem es vielleicht barmherziger ist, von Gott Schluss zu machen, wie damals, anstatt weiter leiden zu lassen. Aber was für uns auch noch wichtig ist, für uns wichtig ist zu sehen, wenn wir von diesen Kriegen reden oder von diesen Kriegen lesen hier im Alten Testament, ist, dass diese geschichtlichen Ereignisse im Alten Testament vor allem ein Bild oder eine Illustration ist für geistliche Wahrheiten im Neuen Testament und geistliche Prinzipien. Wir lesen von diesen Kriegen im Alten Testament, aber im Neuen Testament sagt uns der Herr, Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte der Finsternis, gegen geistliche Mächte. Es ist ein geistlicher Kampf, unser Kampf, in dem wir stehen. Und die Waffen, die wir haben, sind keine irdischen Waffen, sondern geistliche Waffen. Das Wort Gottes, Gebet, Glaube, das Evangelium, die Wahrheit. Das ist unser Kampf gegen diese geistlichen Mächte. Und unser Kampf auch gegen unser Fleisch, gegen unsere sündige Natur. Galater 6,8 sagt uns, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also das ist das, was wir umbringen sollen und vernichten sollen und kreuzigen sollen, sagt unser Herr. 1. Korinther 9 sagt der Paulus, ich laufe nun nicht so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. In Galater 6, Vers 14 sagt der Paulus, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und nicht der Welt. Ich bin der Welt gestorben und die Welt ist für mich gestorben. Also unsere sündige Natur, die Welt, das heißt alles in unserer Kultur, was gegen Gott gerichtet ist. Und diese persönlichen geistlichen Mächte, das sind unsere Feinde, gegen die wir kämpfen. Das ist das, was wir umbringen sollen. Unser Fleisch, diese Sünde, diese Regungen in uns. Und das sind die Waffen und unsere geistlichen Kämpfe, mit denen wir kämpfen. Epheserbrief Kapitel 6, wenn mal durchlesen. Epheser 6, 10 und die folgenden Verse, die geistliche Waffenrüstung. Und mögen wir solche sein, die eintreten für ihre Geschwister oder für ihre Freunde, die gefangen sind, wie die Israeliten hier. Dass wir eintreten und dass wir beten und dass wir ihnen das Evangelium weitersagen und das Wort Gottes weitergeben. Dass wir bereit sind, in diesen geistlichen Kampf einzusteigen und sie aus der Hand des Feindes herauszureißen. Dass wir dem Herrn völlig hingegeben sind. Und alles das, was kananäisch ist in unserem Leben, die Sünden, die Einstellungen, die falsch sind, die Selbstsucht, dass wir das völlig zerstören. Mit dem Bann belegen. Dass wir heilige Krieger Gottes sind, um gefangene Menschen um uns herum zu befreien. Vers 4. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Edomiter hatten ihnen den Weg versperrt, erinnert euch. Hier im Vers 20, im Kapitel 20. Umgehen jetzt das Land von Edom. Und das war ein Stück zurück in die Wüste. Es war ein ganz schöner Umweg. Mussten wieder zurückgehen in die andere Richtung von Kanaan weg und bin sicher, das war frustrierend. Aber trotzdem, das Volk hat es fast geschafft. Sie waren fast an der Grenze, sie waren fast im verheißenen Land. War fast das Ende dieser 40-jährigen Wanderung in der Wüste. Vers 5. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Zweifeln schon wieder die Güte Gottes an? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Wow. Obwohl all ihr bisheriges Murren eigentlich auch gegen den Herrn war, haben sie bisher nur gegen Mose gemurrt. Sie haben sich nie so wirklich getraut, es so klar auszusprechen. Aber hier sehen wir das erste Mal, dass sie so dreist sind und gegen den Herrn direkt murren. Gegen den Herrn und Mose murren sie hier. Und es ist die ewige, alte, gleiche Leier. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, um hier in der Wüste zu sterben? Gottes Güte in Frage gestellt. Haben gemurrt, waren unzufrieden mit ihren Umständen. Und wir müssen da aufpassen. Es ist so einfach, dass wir solche Gewohnheiten entwickeln wie das Volk Israel. Dass wir Menschen sind, die nur aufs Negative schauen. Uns nur beschweren. Immer unzufrieden, immer negativ. So einfach. Ich denke, es ist unsere natürliche Tendenz, das Negative zu sehen und zu jammern, uns zu beschweren. Stattdessen müssen wir uns angewöhnen, zu danken und den Herrn zu preisen und ihn zu loben. Positive zu sehen, andere zu ermutigen für die guten Dinge. Und War das wahr, was das Volk hier gesagt hat? Es ist kein Brot, es ist kein Wasser. Hat der Herr sie nicht versorgt? Natürlich hat er sie versorgt. Hat ihnen immer wieder Wasser aus dem Felsen gegeben. Als Brot hat er ihnen Manna gegeben vom Himmel. Es gab überhaupt keinen Grund zu jammern für das Volk hier. Okay, sie mussten einen Umweg machen, noch ein Stückchen durch die Wüste, aber es gab keinen Grund, sich hier zu beschweren. Gott war treu, Gott war mit ihnen, Gott hat sie versorgt. Dieser Felsen, wo das Wasser rauskam und auch das Manna ist natürlich ein Bild für Jesus. Jesus ist mit uns, er versorgt uns. Wir haben keinen Grund zu jammern, auch wenn wir durch die Wüste gehen. Das Problem war, dass sie nicht zufrieden waren mit Gottes Versorgung und deswegen haben sie gemurrt und gesagt, es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung. War nicht, dass Gott sie nicht ernährt hat, aber sie wollten nicht weiter Manna essen. Es ekelt uns, diese elende Nahrung, und haben sich beschwert und haben gejammert und geweint. Kleine Kinder, ihr Eltern, ihr müsst euch da jetzt mal reinversetzen. Stellt euch vor, dass ihr Spinat gekocht habt für eure Kinder, sagen wir mal. Und wir wissen, der Spinat ist gesund und das weiß, es hat alles drin, was das Kind braucht. Wir wissen, Spinat macht stark. Wir alle haben Popeye gesehen. Richtig, wir wissen das. Aber die Kinder fangen an zu jammern. Das Spinat gekocht, aber die Kinder jammern. Und sagen, ich mag das nicht, was du gekocht hast. Das ist nicht gut genug. Wir wollen Hamburger und Spaghetti und ein Cola dazu. Und sie jammern und jammern und weinen. Was sagt ihr zu den Kids? Gibt nichts anderes?
10 Euro. Geht um McDonald's.
Das wäre gute Erziehung, Benni. Aber was Eltern dann oft sagen ist, hey, wenn du nicht aufhörst zu jammern, dann gebe ich dir einen Grund dafür. Wenn du nicht aufhörst zu weinen, dann gebe ich dir einen Grund zu weinen. Muss ich mal ein ernstes Wort reden mit dir. Und das ist, was der Herr hier mit seinem Volk tut. Im Vers 6, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Gab ihnen einen Grund zu weinen. Sandte feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und sie starb und es starb viel Volk aus Israel. Manche glauben, dass vor allem die gestorben sind, die letzten Ungläubigen aus der alten Generation, dass da so mit so einem Anlass war, die aus dem Weg zu räumen, die ungläubig waren, die sie gehindert haben, in das verheißene Land einzugehen. Aber wie auch immer, die gemurrt haben und Schlangen sind gekommen, haben die gebissen. Feurige Schlangen. Das heißt, der Biss, das hat gebrannt von Giftschlangen. Und dann, wenn sich das Gift im Körper verteilt hat, sind die verstorben. Es war eine harte Züchtigung. Aber wenn sie es nicht hier lernen in der Wüste, dann werden sie es nie lernen. Werden sich immer beschweren. Werden immer jammern. Egal ob in der Wüste oder im verheißenen Land oder sonst wo. Und Gott liebt sein Volk. Und Gott liebt uns. Und er wird nicht zulassen, dass wir in die falsche Richtung laufen. Die Bibel sagt uns, wen der Vater liebt, den züchtigt er. Das ist, was Gott hier mit seinem Volk tut. Und sie mussten diese Lektion lernen. Genauso wie auch wir. Stich dann einfach die Wahrheit. Wenn du heute nicht zufrieden sein kannst und in Jesus ruhen kannst, dann wirst du es auch morgen nicht tun. Wahre Zufriedenheit und Freude kommt aus der Beziehung mit ihm. Ist unabhängig von Umständen. Weil er ist mit mir. Und er ist für mich. Und er liebt mich. Und er wird mich versorgen. Er, Jesus, ist die Antwort auf unsere tiefsten Bedürfnisse. Deswegen, wenn du heute jammerst und vielleicht sagst, ja, wenn ich verheiratet wäre, dann würde ich nicht mehr jammern, dann wäre ich zufrieden. Oder vielleicht manche, ja, wenn ich meinen Mann oder meine Frau verlassen würde, dann könnte ich endlich Ruhe haben und würde mich nicht mehr beschweren. Oder vielleicht sagen manche, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn mein Chef in der Rente ist oder was immer. Dann. Aber das ist eine Täuschung, das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, wenn wir heute nicht zufrieden sind in Jesus, dann werden wir auch morgen nicht zufrieden sein. Vers 7. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Hier sehen wir, dass das Volk Buße getan hat. Es kommt zu Mose. Das erste Mal, dass sie zu Mose kommen. Sonst ist immer Mose auf die Nase gefallen, flache Nase aufs Gesicht gefallen, hat Fürbitte getan. Es ist das erste Mal, dass das Volk kommt und Buße tut. Diese neue Generation hatte scheinbar doch ein bisschen ein weicheres Herz. Vers 8. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Brose und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Seltsam. Schlange. Schlange auf einer Stange. Das reimt sich sogar. Schlange auf der Stange. Das Wort für Stange, was damit eigentlich gemeint ist, ist so eine Standartenstange. Also eine senkrechte Stange mit einer Querstange drauf, wo dann dieser Wimpel oder diese Standarte gehangen ist. Wurde manchmal auch für Masten von Schiffen verwendet. Ein Mast mit Quermast, wo die Segel draufgehängt wurden. Also was wir hier sehen, ist eigentlich eine Schlange auf dem Kreuz. Das ist schon mal interessant für uns, wenn wir ein Kreuz sehen im Alten Testament. Weiters wissen wir, dass die Schlange ein Bild ist für Sünde. Durch die Schlange kam die Sünde in die Welt, im 1. Mose im Kapitel 3. Brose, broserne Schlange. Brose ist ein Metall, was von Gericht spricht. Der Brandopferaltar war mit Brose überzogen, dort wo Schuld gerichtet wurde. Auch diese ganzen Werkzeuge waren aus Brose. Interessant. Seltsame Vorsorge. Hier. Eine broserne Schlange auf dem Kreuz. Und wer hinschaut, wer es anschaut, der wird geheilt werden. Seltsam. Gibt keine natürliche Erklärung dafür. Aber Gott hat hier ein Wunder getan. Er hat es deswegen getan, weil er uns ein machtvolles Bild geben wollte. Im Neuen Testament, in Johannes 3, greift Jesus dieses Bild auf. Blättern wir vielleicht alle nach Johannes 3. Johannes 3, diese Stelle, wo Nikodemus zu Jesus kommt. Nikodemus, dieser Pharisäer, dieser Ratsherr, kommt zu Jesus bei Nacht. Und irgendwie hatte Nikodemus instinktiv gewusst, dass seine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, obwohl er angesehener Mann war und ein gerechter Mann, ein gesetzlicher Mann. Er hatte Religion, er hatte Ansehen, er hatte Reichtum, aber er hat gespürt, ihm fehlt was. Er war nicht befriedigt. Und ich nehme mal an, der Nikodemus hat irgendwann mal Jesus gesehen und hatte seine Beziehung mit dem Vater gesehen und diese Einheit und diese Werke, die er getan hat, und hat sich gedacht: Mann, das, was Jesus hat, da ist was dran. Das will ich auch haben. Der hat was, was ich suche. Und so kommt er zu Jesus bei Nacht. Und Jesus erkannte diese brennende Frage, die auf dem Herzen von Nikodemus brannte, diese Frage: Wie kann ich in Beziehung mit Gott kommen? Wie kann ich diese Einheit mit ihm erfahren? Und Jesus bringt es auf den Punkt hier im Vers 3. Wir werden es jetzt nicht im Detail durchgehen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, zweimal wahrlich, das heißt, er betont es: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, oder bessere Übersetzung ist eigentlich von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, kann nicht gerettet werden. Vers 4. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Frage von Nikodemus ist, hä? Und Nikodemus war ein intelligenter Mann, der wusste schon, dass es nicht physisch gemeint war. Ich meine, ziemlich lächerlich, ein erwachsener Mann zurück in den Mutterleib. Er wusste, dass das nicht gemein sein kann, aber Jesus, was meinst du dann damit? Das war seine Frage. Und Jesus antwortet in dem Vers 5, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Okay, von oben geboren werden heißt also offensichtlich parallel hier aus Wasser und Geist geboren sein. Und dann sagt er im Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist Geist. Fleisch meint das Physische, ist sündige Natur. Ein Sünder wird automatisch wieder einen Sünder hervorbringen. Jedes Kind, das geboren wird, natürlich geboren wird, ist wieder ein Sünder. Also natürliche Geburt bringt wieder einen Sünder in die Welt. Das ist hier gemeint, glaube ich, mit dem Geboren aus Wasser oder dem, was aus Fleisch ist. Ist wieder parallel hier. Physische Geburt. Und dann sagt aber Jesus, nein, ihr müsst aus dem Geist geboren werden. Ihr müsst nicht nur eine natürliche Geburt aus dem Wasser, Wasserbruch und so weiter, sondern ihr müsst geistlich geboren werden. Von oben her, wie er vorher gesagt hat. Von Neuem, was eine geistliche Geburt aus Gott. Das ist was Gott schenkt. Aus Wasser und Geist eine natürliche und eine geistliche Geburt. Und seht auch, dass Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ist kein Vorschlag, den Jesus hier sagt. Das ist einer von vielen Wegen, den ihr nehmen könnt. Jesus sagt, ihr müsst. Und wenn wir die Bibel anschauen, er hat nicht allzu oft gesagt, dass wir Dinge tun müssen. Wenn Gott sagt, wir müssen, dann hören wir besser gut zu. Dann ist es wichtig. Und was sagt er? Ihr müsst nicht getauft werden. Sagt nicht gute Werke tun, religiös sein, in die Kirche gehen. Dann sagt er, ihr müsst von Neuem geboren werden oder von oben her geboren werden. Ihr braucht diese geistliche Geburt, wenn ihr in den Himmel kommen wollt, wenn ihr gerettet sein wollt. Vers 9, Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Wie ist es möglich? Dann im Vers 14 gibt Jesus ihm die Antwort. Und er bezieht sich ja auf dieses Bild im Alten Testament, was wir gerade im 4. Mose im Kapitel 21 gesehen haben. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss, wie der muss, der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wie können wir von oben her geboren werden? Wie können wir geistliches Leben erhalten von Gott, das heißt in Beziehung mit Gott kommen? Ihr müsst von Neuem geboren werden, sagt Jesus. Sohn des Menschen musste erhöht werden, ich musste ans Kreuz gehen. Das, was uns von Gott trennt, das ist unsere Schuld, unsere Sünde. Einfach, dass wir nicht so heilig und so perfekt sind, wie er es ist. Das trennt uns von Gott. Und Gott ist in Jesus Mensch geworden, einer von uns. Und er hat sich ans Kreuz nageln lassen für unsere Schuld. Und dort am Kreuz wurden unsere Sünden auf ihn übertragen. Jesus wurde zu dieser Schlange. Jesus wurde zu Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus wurde Sünde für uns. Und er wurde ans Kreuz geschlagen für uns. Und er wurde gerichtet für uns. Sünde am Kreuz, die gerichtet ist. Dieses Bild aus dem Alten Testament. Unsere Sünde wurde gerichtet in ihm. Wurde gekreuzigt mit ihm. Unsere Schuld hat ihn vom Vater getrennt. Wir haben erst vor 2 Wochen drüber gesprochen. Matthäus 27, wer nicht da war, kauft euch die Kassette. Da bestellt euch, müsst gar nichts zahlen dafür. Unsere Sünde hat ihn getrennt. Jesus hat geschrien, Vater, warum hast du mich verlassen? Dann hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Das letzte Wort am Kreuz, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk. Der Vorhang, der Menschen vom Allerheiligsten getrennt haben, von Gottes Gegenwart getrennt haben, ist zerrissen. Vorhang im Tempel, der Weg zu Gott war frei. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir geistlich lebendig werden können, dass wir eine Beziehung mit Gott haben können. Wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, sagt Jesus, so musste der Menschensohn erhöht werden. Gekreuzigt werden für uns. Er wurde für uns zur Sünde und unsere Schuld wurde in ihm gerichtet. Deswegen können wir frei rausgehen und Vergebung empfangen und in diese Beziehung eintreten. Neues Leben von Gott. Also Jesus hat die Grundlage dafür gelegt, erstens, aber zweitens, wir müssen auch darauf reagieren. Wir müssen es persönlich annehmen für uns. So wie im Alten Testament. Jeder musste persönlich aufschauen zu dieser Schlange am Kreuz. Nur die sind geheilt worden. Konntest es nicht für deinen Nächsten tun oder dein Nächster für dich. Musste persönlich angenommen werden. Genauso müssen wir im Glauben auf Jesus am Kreuz schauen. Dieses Werk, das er für uns getan hat, persönlich für uns in Anspruch nehmen. Wir müssen ihn bekennen, ich bin ein Sünder. Ja, ich bekenne das, ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung. Und ich bekenne, dass ich das nicht selbst tun kann, ich kann mich nicht selbst erlösen. Jesus, ich schaue auf dich am Kreuz. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und ich nehme das für mich persönlich an. Ich vertraue auf dich, ich komme im Vertrauen auf dich zum Vater und vertraue dir mein Leben an und meine Erlösung. Und dann werden wir vom Geist Gottes neu geboren oder von oben her geboren oder empfangen geistliches Leben. Das ist die Antwort Gottes auf unser Schauen im Glauben auf das, was Jesus für uns getan hat. Also dieses Bild aus dem Alten Testament, unsere Schuld ist gerichtet am Kreuz, das ist in Jesus erfüllt. Wenn wir ihn im Glauben anschauen, werden wir gerettet werden und vergeben werden und geheilt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass da im Lager Israels, dass da Menschen waren, die in Schmerzen waren, die gebissen waren von dieser Schlange, in Schmerzen, im Sterben gelegen sind. Und vielleicht ist einer von den Mitisraeliten gekommen und hat gesagt, hey du, Mose hat eine große Schlange da auf dem Kreuz gehängt in der Mitte des Lagers. Komm hin und schau an, wer immer auf die Schlange am Kreuz schaut, der wird geheilt werden. Der wird gerettet werden. Und ich bin mir sicher, es hat solche gegeben, die dort gelegen sind in ihren Schmerzen und gestöhnt haben, aber die gesagt haben, es ist verrückt, hör auf. Es macht keinen Sinn. Wie kann ich Glauben auf die Schlange am Kreuz schauen, wie kann mich das heilen? Das macht keinen Sinn. Ich brauche ein Gegengift. Ich brauche einen Doktor. Ich muss mich selbst heilen. Und liegen dort und argumentieren und streiten und sterben dabei. Vielleicht hat es auch solche gegeben, die gesagt haben, ach, das ist zu einfach. Nur hinschauen und geheilt werden. Ganz sicher wird Gott mehr von uns verlangen. Ja, das kann ja die Antwort sein. Und auch die sind gestorben. Vielleicht gab es auch einige, die gesagt haben, ich bin gar nicht krank. Ich bilde mir es nur ein. Ich bin nicht gebissen. Ich bin nicht krank. Und auch die sind gestorben. Und hier liegen sie in ihren Schmerzen und sterben, weil sie nicht glauben wollen, weil sie Gottes Vorsorge nicht annehmen wollen, aus was für immer einen Grund. Genauso ist es mit uns Menschen. Wir alle Menschen sind mit diesem tödlichen Schlangengift der Sünde infiziert. Und wir alle sind im Sterben, von Natur aus. Und die Menschen haben die gleichen Ausreden. Das ist zu einfach. Ja, nur auf Jesus vertrauen. Ich werde gerettet werden. Das ist zu einfach. Wir müssen mehr machen. Wir müssen Wallfahrten unternehmen. Uns 5-mal niederwerfen. Beten. Gute Werke tun. Es muss noch mehr sein. Oder vielleicht gibt es andere, die sagen, ich glaube nicht, dass ich ein Sünder bin. Sünde ist nur irgendeine Erfindung, damit die Mächtigen oder die Kirche die Menschen abhängig machen kann. Es gibt keine Sünde, es gibt keine Schuld. Ich brauche keine Erlösung. Oder Menschen, die sagen, ja, das ist verrückt. Ich verstehe das nicht intellektuell. Wie kann mich Glaube an Jesus von meiner Schuld befreien? Das ist ein Anstoß. Wie der Paulus gesagt hat, den Heiden ist es ein Ärgernis. Den Juden ist es ein Ärgernis. Und für die Heiden ist es verrückt, durchgeknallt. Diese Botschaft vom Kreuz. Und auch ich kann es nicht logisch erklären, warum genau. Aber das ist Gottes Vorsage. Und er sagt, wenn wir im Glauben auf Jesus schauen, dann werden wir errettet werden. Gott sagt, das Einzige, was du tun musst und das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du bekennst, dass du gebissen wurdest. Ja, ich bin ein Sünder. Ich kann mich nicht selbst heilen. Und dass du im Glauben auf die Schlange am Kreuz schaust. Auf Jesus, in dem deine Sünde gerichtet wurde. Und du wirst geheilt werden. Und es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Es ist aus Gnade, wie uns Epheserbrief 2, Kapitel 9 sagt. Es ist aus Gnade durch Glauben allein. Jesaja 45, Vers 22, da heißt es, wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. In Apostelgeschichte 10, Vers 43, der Predigt, Jesus geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Das ist die Botschaft. Jeder, der auf ihn schaut, jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Wir haben ein beeindruckendes, klares Bild im Alten Testament, was Jesus für uns getan hat. Gott hat sein Volk darauf vorbereitet, auf den Messias, auf den Retter, auf Jesus. Gehen wir zurück zu 4. Mose 21. Vers 10. Wir werden jetzt schnell durchgehen hier. Und die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in Obot. Und sie brachen auf von Obot und lagerten sich in Ije Abarim, in der Wüste, die vor Moab gegen Osten ist. Von dort brachen sie auf und lagerten sich am Bach Sered. Von dort brachen sie auf und lagerten sich auf der anderen Seite des Arnon, der in der Wüste ist, der aus dem Gebiet der Amoriter kommt. Denn der Arnon ist die Grenze von Moab zwischen Moab und den Amoritern. Darum heißt es in dem Buch der Kämpfe des Herrn, dass Waheb in Sufa und die Bäche des Arnon und der Abfluss der Bäche, der sich erstreckt nach dem Wohnsitz von Ar und sich andehnt an das Gebiet von Moab. Und von dort zogen sie nach Beer. Das ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose sprach, versammle das Volk und ich will ihnen Wasser geben. Damals sang Israel dieses Lied. Steig auf, Brunnen, singt ihm zu. Brunnen, den Oberste gegraben, den Edle des Volkes ausgehöhlt haben, mit dem Zepter, mit ihren Stäben. Sie singen und preisen den Herrn. Ein guter Tipp. Sing und preis dem Herrn, anstatt zu murren, und auch du wirst erfrischt werden. Einfache Wahrheit. Vers 19, und aus der Wüste zogen sie nach Matana. Und von Matana nach Nahaliel und von Nahaliel nach Bamot und von Bamot in das Tal, das im Gebiet von Moab ist, bei dem Gipfel des Pisgah, der hinunterblickt über die Fläche der Wildnis. Vers 21. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht auf die Äcker und in die Weinberge abbiegen, wir wollen kein Wasser aus dem Brunnen trinken, auf der Straße der Könige wollen wir gehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Sind friedlich gekommen. Die Bibel sagt auch uns, glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Stimmt das? Müssen wir nachlesen. Bibel sagt uns auch, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Volk Israel hat zuerst Friede angeboten. Aber Sihon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen. Und Sihon versammelte all sein Kriegsvolk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und kam nach Jahas und kämpfte gegen Israel. Und Israel schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz, von Arnon bis an den Jabbok bis zu den Söhnen Ammon, denn die Grenze der Söhne Ammon war fest. Und Israel nahm all diese Städte ein, und Israel wohnte in allen Städten der Amoriter, in Heschbon und in allen seinen Tochterstädten. Denn Heschbon war die Stadt Sihons, des Königs der Amoriter. Und dieser hatte gegen den früheren König von Moab gekämpft und hatte sein ganzes Land bis an den Arnon aus seiner Hand weggenommen. Daher sagen die Spruchdichter, kommt nach Heschbon. Aufgebaut und befestigt werde die Stadt Sihons. Denn Feuer ging aus von Heschbon, eine Flamme von der Stadt Sihons, es fraß Ar in Moab, die Herren der Höhen des Arnon. Wehe dir, Moab, du bist verloren, Volk des Chemosh. Das war der Gott. Er hatte seine Söhne zu Flüchtlingen gemacht und seine Töchter in die Gefangenschaft Sihons geführt, des Königs der Amoriter. Da haben wir auf sie geschossen. Heschbon ist verloren bis Dibon. Da haben wir verödet bis Nofach, das bei Medeba liegt. Und Israel wohnte im Land der Amoriter. Und Mose sandte Männer aus, um Jaseer zu erkundigen, und sie nahmen seine Tochterstädte ein und trieben die Amoriter aus, die dort waren. Das waren die Amoriter, Vers 33. Und sie wandten sich und zogen hinauf auf den Weg nach Basan. Und Og, der König von Basan, zog aus ihnen entgegen, er und all sein Kriegsvolk, zum Kampf nach Edrei. Und der Herr sprach zu Mose, fürchte ihn nicht. Denn in deine Hand habe ich ihn gegeben und sein ganzes Volk und sein Land. Und tu ihm, wie du Sihon, dem König der Amoriter, getan hast, der zu Heschbon wohnte. Und sie schlugen ihn und seine Söhne und sein ganzes Kriegsvolk, bis ihm kein Entkommener übrig blieb. Und sie nahmen sein Land in Besitz. Genauso, wie Gott es verheißen hat und vorausgesagt hat. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dann ist das Ergebnis oder das Ende nicht mehr ungewiss. Dann wissen wir, Gott wird Wort halten. Es ist ein sicherer Sieg. Und auch wir sind in einem geistlichen Kampf gegen geistliche Mächte, und auch unser Sieg ist sicher. Wir wissen aus Johannes 15, ohne ihn, ohne Jesus können wir nichts tun, hat er gesagt. Aber Philipper 4, 13, alles können wir in ihm tun. Und mit ihm. Da haben wir schon gewonnen. Jesus zum Schluss vor aus Römer 8. Verse, die ihr alle kennt. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, mehr als Sieger. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, da haben wir diese geistlichen Mächte, gegen die wir kämpfen, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch wir sind auf der Siegerseite, und auch wir können mit Freimut, mit Zuversicht im Glauben auf Jesus Land einnehmen für ihn. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für deine Verheißungen. Danke auch für diese Bilder im Alten Testament. Danke, dass du uns erlöst hast, Herr. Danke, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir auf dich geschaut haben und es wirklich verstehen konnten, dass wir dich brauchen und dass du für uns gestorben bist und es auch angenommen haben. Und wir danken dir, Herr, dass du uns erlöst hast, dass wir schon Vergebung haben in dir, dass wir schon frei sind. Und Herr, ich bitte dich, dass wir das auch immer mehr einnehmen, dieses Land, was du uns schon gegeben hast, dass es auch immer mehr Realität wird in unserem Leben und wir dir immer ähnlicher werden und deinen Frieden und die Zufriedenheit in dir erfahren, Herr, weil wir auf dich vertrauen. Und Herr, wir wollen heute Abend auch nochmal beten für ProChrist, für diese kommende Woche. Vater, wir wollen beten, dass du Land einnimmst, dass du Menschen berührst. Wir beten für all die, die schon Einladungen bekommen haben, dass du ihnen es wirklich aufs Herz legst, auch zu kommen. Ich bitte dich, Herr, leg uns noch Menschen aufs Herz, die du willst, dass wir sie einladen. Und Vater, ich bitte dich, dass du die Menschen ziehst. Wir wissen, niemand kann zu dir kommen, wenn der Vater nicht zieht. Und darum bitten wir. Nimm auch alle Blindheit weg, wo der Feind gelogen hat oder in eine falsche Richtung laufen. Und Vater, wir beten für Ulrich Bazzani, dass du ihm dein Wort in den Mund legst, dass du ihn segnest, Herr, dass du ihn, wenn er für seine Predigten studiert, dass du ihn salbst und er genau die Worte findet, die die Herzen der Menschen berühren. Und ich bete auch für alle anderen Dinge, die passieren werden, das Vorprogramm, die Musik. Wir beten, Herr, für unsere Stadt hier, dass du Menschen zu dir ziehst und Menschen errettest, dass sie wirklich diese wunderbare Erfahrung machen können, dich zu kennen und wirklich die Ewigkeit mit dir in deiner Herrlichkeit verbringen und nicht verloren gehen und ihr Leben versauen für ewig und das versäumen, den Sinn, wofür wir hier sind. Wir wollen eintreten für sie und um deinen Schutz beten und bitten, Herr, dass wir Land einnehmen können diese kommende Woche. Wir wollen es im Vertrauen auf dich tun. Bitten um deinen Segen, Herr. In Jesu Namen. Amen.